dass ich auch mehrfach jetzt im Grunde jedes Jahr auch in China gewesen bin, um die Kontakte enger zu knüpfen. Es sind ja auch einige aus dem Landesverband Baden jetzt inzwischen schon mit mir gereist, die kennen das selber, werden jetzt auch Bekanntes wieder sehen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es Interesse daran gibt und dass auch ihr gesagt habt, jetzt gehen wir nicht herrlich in dieser Frühlingsluft spazieren, sondern wir kommen hierher. Der lange Rede, jetzt gehen wir einfach los mit den Bildern. Es wird kein Dia-Vortrag. Hier sehen wir das, hier sehen wir das. Ich erzähle über China und illustriere das etwas mit Bildern, damit es nicht so langweilig wird. Ja? Okay, können wir bitte Licht ausmachen und dann geht es schon los. Ja, ausgerechnet das Rotlicht, lass doch brennen. Ja, ja. Ja, Rotlichtbestrahlung. Vielleicht können wir es noch ausmachen. Ich glaube, dass... Ja, wunderbar. So, hier sehen wir dieses Riesenreich China. 27 Mal so groß wie Deutschland. Das sind im Maßstab die Umrisse von Deutschland. Na, hier ist Baden. Ja, 27 Mal so groß. Es ist unvorstellbar eigentlich. 4600 Kilometer in der Tiefe, 4200 Kilometer hier in der Höhe. Ich habe meine erste Tour hier in Shanghai angefangen, weil in Shanghai ja der Nationalverband des CVJM ist und in China muss man die Treppe von oben nach unten kehren. Man muss erst oben anfangen, so die Kontakte zu knüpfen und dann bekommt man Beziehungen, Guangxi heißt das auf China, sodass man also dann an die Nächsten und wieder an die Nächsten und die Nächsten und durch Guangxi bin ich dann auch bis hin in die Hausgemeinden gekommen, aber davon später. Jetzt erst mal ein bisschen was von diesem sagenhaft schönen Land. Pagoden, Teehäuser, Klosteranlagen, traumhaft schön. Und auch die ganzen Gartenanlagen, die atmen eine Harmonie. Ich habe hier in diesen Parks und sogar in diesen Parks der buddhistischen Tempel, habe ich meine stille Zeit gehalten, war mir Gott ganz nahe. Das war einfach wunderschön, das zu sehen und zu erleben. Hier ein Tempelgebäude nach während der Kulturrevolution, die war von 1966 bis 1976, da wurde ja alles, was religiös war, verfolgt, Priester verhaftet, Pfarrer verhaftet, aber auch Intelligenz war verpönt. Die Universitäten wurden geschlossen, die Professoren wurden aufs Land geschickt und viele von den Christen und viele unter den Intelligenzleuten sind damals grausam ums Leben gekommen. Nach der Wende oder nach der Kulturrevolution kam eine Wende, nämlich Mao starb, die Viererbande wurde entlarvt, wurde dann auch schwer bestraft und zum Teil hingerichtet. Und dann hat man die Klöster und die Pagoden und auch die Kirchen und CVM-Häuser zum Teil renoviert, wieder zurückgegeben. Und so sind auch die Tempelanlagen heute in einer wunderschönen Aufmachung. Das ist alles sehr schön gestaltet. Das ist kein Tempel, sondern das ist ja nur der neue Tempel. Ja, Olympia, das Storchennest oder Vogelnest, ist inzwischen keine Sporthalle mehr, sondern eine riesengroße Shopping-Area. Das war das Hauptgebäude der Olympischen Spiele und hier in diesem Screen, da wurden dann jeweils die Siegerehrungen übertragen und die spannendsten Wettkämpfe in einer riesengroßen Übertragung hier. In China gibt es 164 Millionen Städte. Die größte Stadt, Chongqing, mit 32 Millionen Menschen. Die müssen ja irgendwo wohnen. Und deshalb hat man die Städte wirklich mit Beton zugebaut. Die Wohnungen sind zum Teil klein. Zwei Zimmer, ein Balkon. Und der Balkon wird dann auch so als drittes Zimmer, als Lagerraum und so weiter genutzt. Es gibt ja keinen Boden, es gibt keinen Keller. Da muss man also die Dinge unterbringen. Hab dann auch so Kleinvieh gesehen, so Hühner und Hasen auf dem Balkon. Und in diesen zwei Zimmern plus Balkon leben dann drei Generationen. Großeltern, die Eltern und ein Kind. Natürlich auch neue Häuser gibt es natürlich und die Chinesen wollen gerne eine Eigentumswohnung, aber das ist mitunter nicht so einfach. Viele verschulden sich auf viel Geld hinaus. Ja, das sind dann auch so moderne Gebäude, die also gebaut werden. Und dieser Durchschlupf hier, das ist für Feng Shui. Hier fliegt also der Drachen immer mal lang und das hat der Feng Shui-Meister gesagt. Und damit er nicht gestört wird und damit er das Haus nicht meidet, hat man also ein Loch reingebaut, dass der also hindurchfliegen kann. Das ist auch kommunistisches China. Früh am Morgen, der Drahtesel ist immer noch Transportmittel Nummer 1. Neben den Hauptstraßen gibt es dann diese Fahrradwege. Jo, und dann staut sich der Verkehr und es rappelt sich da durch die Städte hindurch. Das ist in Shanghai früh 9 Uhr ein sonniger Tag. Man sieht die Sonne als Mattscheibe irgendwo am Himmel. Der Smog ist in den Städten unvorstellbar. Man versucht, das Alte und das Neue immer wieder auch miteinander zu kombinieren. Und das versteht man wirklich. Und so haben auch die Städte, auch die Innenstädte ein harmonisches Aussehen und für Touristen durchaus anziehungskräftig. Der Kaiserpalast oder die verbotene Stadt, und hier kriegt man dann so ein bisschen eine Ahnung, dass das Land aus 1,3 Milliarden Menschen besteht. Das sind ja 1.300 Millionen. Das können wir uns mit unseren 81 gar nicht richtig vorstellen. Unheimliche Massen. Shanghai, das Paris des Ostens, wie es auch genannt wird, eine hochmoderne Stadt. Mit jeder kapitalistischen anderen Stadt nimmt es Shanghai auf. Und man kann auf das höchste Hotel Jin Mao hochfahren und dann hat einen wunderbaren Blick über Shanghai, über den Huangpu, den Seitenfluss des Yangtze, der hier durchgeht. Und hier kriegt man auch so ein bisschen Eindruck, was gebaut wird. Also es ist ein riesengroßer Bauboom. Man wundert sich, wo die den Beton, den Zement her haben. Es ist unglaublich. Die Baufahrzeuge dürfen nur nachts nach Shanghai reinfahren, weil sonst am Tag der Verkehr total zusammenbrechen würde. Heißt, die Stadt ist nachts genauso laut wie am Tage. Und überall, wo man bauen kann und wenn es nur ein schmales Stück Grundfläche ist, man zieht ein Hochhaus hoch. Das ist hier ist in Peking. Jo, und der Straßenverkehr ist dann dementsprechend. Als Fußgänger muss man dann sehen, dass man irgendwie hier vorbeikommt. Die Busfahrer sind Artisten, die Taxifahrer sind Hochleistungskünstler und Fußgänger sind Selbstmörder. Hier hat man nochmal so in der Altstadt von Shanghai ein bisschen den Eindruck, das sind so die Balkons, hier oben wird dann auch so die Wäsche getrocknet und wenn der Balkon nicht ausreicht, dann hängen wir sie auch auf die Straße. Und ihr musstet dann als Tourist unter den Schlüpfern durchschlüpfen. Naja, das ist eben so. Die Hutongs, das sind so die alten Wohnviertel in den Städten. Die gibt es noch in jeder Großstadt, auch in Peking und Shanghai. Und hier in Peking, da kommen dann schon die Bulldozer und räumen das alles weg. Und die Leute werden umgepflanzt, werden in Neubauhäuser reingesteckt, in irgendwelche Hochhäuser. Aber die Alten wollen ja gar nicht weg, denn die sind hier geboren, die leben hier. Und selbst wenn das Klo 3 Straßenseite weiter ist und man riecht das schon nach einer Straßenseite, dann wollen sie hier eigentlich leben, weil sie hier ihr ganzes Umfeld haben. Hier haben sie ihre Freunde. Für sie ist das eine Entwurzelung, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn sie plötzlich in eine völlig andere moderne Welt da versetzt werden. Und dann am Morgen hier in diesen Hutongs, da ist also so Betrieb, da kommen dann die Händler. Das ist absolut billig, was hier zu kaufen ist. Das heißt preiswert. Billig ist es nicht. Dasselbe, was man auch im Supermarkt kaufen kann. Aber selbst im Supermarkt sind die Preise in China sehr, sehr erschwinglich. Die Getreidepreise werden staatlich gestützt, sodass wirklich in China heute keiner mehr hungern muss. Und diese Ärmlichkeit in Shanghai. Und dann das ganze Gegenteil. Der Transrapid, der den modernen Kern von Shanghai, Pudong, mit dem Flughafen verbindet. Und das war ich meinen Kasselern schon schuldig, denn die Triebwagen sind ja in Kassel gebaut worden, dass ich da mal mitfahre. Etwas schneller als bei uns auf der Autobahn. Innerhalb von 4 Minuten hat er die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Dann hält er die 10 Sekunden und dann bremst er schon wieder ab. Und hat in 8 Minuten 31 Kilometer zurückgelegt. Wir sind die ganze Zeit hier an der Autobahn lang geflogen. Man sagt in Shanghai, fliegen auf Höhe Null. Ja? Da muss man ganz genau hingucken, fahren die Autos jetzt vorwärts oder rückwärts? Die fahren ja alle rückwärts, wenn der daran vorbeischlagt. Ja? Ja. Ja, und das war natürlich mein Wollen, das China zu erleben, so wie der normale Chinese lebt. Nicht in diesen Hochhaussiedlungen, sondern dort, wo eben hier in den älteren Siedlungen die Menschen so das Leben gestalten. Hier ein Nudelbäcker, der einen Klumpen Teig so lange mit den Fingern auseinanderzieht, bis das Spaghetti werden. Das kommt dann in einen großen Topf mit viel Wasser, dann jede Masse Gemüse und reichlich Knoblauch, ein paar Fleischfasern vom Huhn oder vom Hund, das weiß man nicht so genau, alles mit drin, dann wird das aufgekocht. Und man hat schließlich, kriegt dann eine riesen Schüssel Nudeln. Das schmeckt so fantastisch und gut, das lässt keiner stehen. Für umgerechnet 40 Cent. Man kann auf der Straße zugucken, wie das alles so hergestellt wird. Man schreibt zwar in den Reiseführern, dass man möglichst als Europäer hier nicht auf der Straße essen solle. Das würde unser Magen nicht ganz so vertragen. Aber hier kann man wenigstens zusehen. Was in den schwarzen Hotelküchen passiert, das weißt du nicht. Ne? Ich muss auch als Dank meinem Gott immer wieder sagen, dass ich während dieser ganzen Zeit nie ein medizinisches Problem hatte. Und ich habe wirklich alles gegessen. Und die Chinesen, gerade die CVM, die haben sich dann auch einen Jux draus gemacht, dann haben ja also auch lebendiges Zeug vorgesetzt und so weiter. Aber da will ich nicht näher darüber. Also auch das kann man, ja, auch das kann man essen. Man muss es aber nicht essen. Das ist auf dem Nachtmarkt. Jo, und wenn dann irgendwo ein Holzkohlengrill ist, und das sind also hier abgezogene Schlangen hier, ne? Jo, ja, ja, und Fische und alles Mögliche, ja. Das sind süße Würstchen, ja, naja, Gewöhnungshaft. Ja, das ist der Fischmarkt. Hier in diesen Schalen, da wippelt und schwabbelt alles Mögliche, das würden wir nicht einmal in die Hand nehmen. Ne? Die Chinesen, die essen das. Also angefangen von Molchen, von Kröten, von Schlangen, von Blutegel, von Algen, von irgendwelchem Getier. Aber da sind die ganz heiß drauf. Übrigens sagen die Chinesen, wenn die Paradiesgeschichte nicht in Mesopotamien, sondern in China stattgefunden hätte, wäre die ganze Weltgeschichte anders gelaufen. Denn die Chinesen hätten nicht den Apfel, sondern die Schlange gegessen. Ein kleiner Joke der chinesischen Christen, ja. Ja, das sind so freischaffende Handwerker. Wer sich irgendwie selbstständig machen kann, macht das. Hier ein Schuh, das ist ein Schuhreparateur, ne? Schusterwerkstatt. Aber daneben verkauft sie eben noch ein bisschen Getränke hier, so absolut billig. Und ja, auch Christen kennen keine 5-Tage-Woche. Sondern alle nur 7 Tage. Die gehen zwar zum Gottesdienst, haben ja am Sonntag mehrere Möglichkeiten normalerweise und dann gehen sie wieder zurück und arbeiten. Aber sie arbeiten ja nicht so busy hintereinander weg, sondern wenn Kunden da sind, dann macht man was, sonst redet man, spielt man miteinander und hat Zeit, auch über Gott und die Welt zu diskutieren. Das ist dann schon anders in einer Hinterhoffabrik. Abends 9:30 fotografiere ich hier bergeweise Jeans. Unser Wohlstand wird hier hergestellt. Peking-Enten, hier werden sie transportiert, hier, die haben die Köpfe noch oben. Ne? Ja, die schnüffelt ein bisschen Asphalt hier, aber so werden sie dann verkauft und gerupft und so werden sie gegessen. Die Generalsekretärin und der Präsident des Peking-YMCAs hatten mich eingeladen zum Peking-Enten-Essen. Das ist also wirklich so die höchste Kultur. eine schöne Gaststätte, es gibt mehr Bedienstete als Gäste, die also hier rum sind. Und schon wenn man also reingeht, stehen die rechts und links und dann wünschen die eben, dass man dann nach dem richtigen Feng Shui das Richtige auswählt und dass es mundet und dass man den richtigen Platz hat und bibababababababa. So, und wenn man rauskommt, stehen die wieder da und labern da irgendwas, wünschen gesegnete Verdauung oder was. Also, naja. Das Fahrrad, Transportmittel Nummer 1. Und da wird unheimlich was durch die Gegend geschleppt. Und das ist das Erstaunliche bei den Chinesen, das ist anders als in Afrika. Ich habe kaum mal einen Chinesen gesehen, der irgendwie untätig darum lungert. Oder in der Sonne liegt, naja, jetzt geht es sowieso schlecht in China. Ne? Ja, aber die haben alle was zu tun, alle was zu schaffen, irgendwas zu handeln und zu transportieren. Der transportiert Gerüststangen. Bambus wird auch, noch die Hochhäuser werden zum Teil mit Bambus gebaut, weil das viel leistungsfähiger, leichter ist. Und dass man eben Lasten auf der Schulter trägt, das ist bis heute so. Das Bild ist jetzt im Oktober in Chongqing gemacht. Gespielt wird bei den Chinesen bis zur Sucht. An jeder möglichen oder unmöglichen Stelle spielen die miteinander. Hier das berühmte Mahjong, das ist so ein Mittelding zwischen Scrabble und Domino. Und das spielen die bis sie schwarz werden. Also es ist unglaublich, wie begeistert die dabei sind. Allerdings auch Skat. Und das hier sind Wanderarbeiter, die mittags hier in einer Stadt sind und auf einen Job warten. Aber es hat sie niemand eingestellt. Also fast biblische Geschichten. Ja? Sie lungern herum, warten, dass sie jemand aufs Feld oder auf die Baustelle schickt. Es gab niemand, also spielen wir Skat miteinander. Und man kann nicht einfach so drauf los fotografieren, sondern man fragt dann auch, sagt jetzt mal ein freundliches Ni Hao, so, wie geht es, so, guten Tag. Und dann versucht man so deutlich zu machen, ich möchte gerne fotografieren. Und dann weisen sie manchmal ab und dann sollte man auch nicht fotografieren, aber gerne fotografieren man sie natürlich. Und wenn man dann ihnen das Bild noch in der Kamera zeigen kann, ja, dann sind sie happy. Das ist die berühmte windelsparende Kleinkindhose. Die ist am Auspuff offen hier. Das ist aber normal bei kleinen Kindern, denn die Mutter kriegt das ja irgendwie mit, wenn das Kind stehen bleibt und will irgendwas abdrücken. Ne? Dann wird das also kurz abgehalten. Naja. Und die Chinesen sagen, ihr Europäer, ihr seid Schweine. Das, was das Kind losweinen will, das klebt ihr dem mit einer Windel noch an den Hintern, ist ja eklig. Ja? Naja, andere Länder, andere Sitten. Dass die Chinesen spucken, ist ja auch weltbekannt. Und ich war das erste Mal dort zur SARS-Zeit, zu dieser Lungenkrankheitszeit. Und da gab es so eine Kampagne, ja, dass das Spucken, das ist wie Bombenlegen. Das ist ganz gefährlich, hat aber nicht viel genützt. Mein erster Gottesdienstbesuch war nicht hochinteressant, hier in Shanghai. Ich komme mehr durch Zufall eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes dahin. Zum Glück, ich hätte sonst in der Kirche keinen Platz mehr gefunden. Die Lieder für den Gottesdienst werden also vor dem Gottesdienst geprobt, geübt, sodass man dann richtig kräftig mitsingen kann. Das ist die Anschlagtafel der Gemeinde in Shanghai. Hier vier, also das war 7.30 Uhr, 9.30 Uhr, Nachmittag, 14 Uhr oder dann abends 7 Uhr, 19 Uhr. Viermal Gottesdienst. Und viermal ist die Kirche gerammelt voll. Wer zu spät kommt, steht draußen und meistens übertragen sie auch den Gottesdienst mit Lautsprecher noch nach draußen. Hier Tag des Herrn der Zweite, also Dienstag, da ist Bibelstunde, das ist das Kürzel für Bibel. Bibelstunde, am Mittwoch ist wieder Bibel, das ist Bibelerklärstunde. Also hier wird Bibel gelesen und hier wird sie erklärt, also Bibelstunde wie in unserem Sinn. Am Donnerstag ist Stunde für Neubekehrte oder neue Gemeindeglieder und abends dann auch Jugendgottesdienst oder Jugendstunde. Das ist das Kürzel für Jugend hier. Und am Freitag ist Taufunterricht. Also ein volles Programm, wie wir das auch kennen. Hier in einer Gemeinde, voriges Jahr, wir vorne sitzen über graue Häupter, das sind wir, unsere deutsche Delegation. Hätten wir nicht die Plätze belegen lassen, hätten wir keine Chance gehabt, hier einen Platz zu belegen. Es gab dann Abendmahl, das ist also hier oben vorne schon vorbereitet. Und die Pastoren, die sprach jetzt nicht Englisch, hatte auch keine Zeit, mit uns jetzt das abzusprechen, hat dann nur schnell unsere Dolmetscherin, die Deutsch sprach, das gesagt. Und diese Dolmetscherin war keine Christin, die war das erste Mal überhaupt in einer Kirche. Uns hat ihr unheimlich gut gefallen. Und die fragte uns dann, ob wir am Gottesessen teilnehmen wollen. Ja, die kann das nicht anders übersetzen. Ja? Ja. Ja, das ist draußen vor dieser Kirche. Hier stehen und sitzen die Leute eben dann und singen hier mit. Beim Singen wird immer aufgestanden. Und hier oben ist noch ein Raum, da sitzen dann nochmal so 300 Leute vor dem Fernseher und verfolgen den Gottesdienst hier oben. In einer anderen Stadt, in Nanchang, bin ich hier zum Gottesdienst, ich komme zu spät. Das heißt, der Gottesdienst hat noch nicht angefangen, aber es gibt keinen Platz mehr. Nicht mal mehr für den Ausländer. Und so sehe ich, wie in China missioniert wird. Die stehen draußen und singen. Und wenn die Chinesen singen, dann singen die schön kräftig. Und da kommen andere dazu, die sind neugierig, die gucken sich das mal an, die hören das erste Mal von einem Gott, der stirbt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben doch zu sterben für Götter. Und das interessiert sie. Chinesen sind von Grund auf neugierig. Und sie kommen vielleicht nächste Woche wieder. Und dann begreifen sie, und das scheint mir eine der Lösungen zu sein, dass die Gemeinde heute so wächst. Sie begreifen, dass dieser Gott an jedem Menschen persönlich Interesse hat. Die Chinesen sind bisher immer Masse gewesen. Masse unter dem Kaiser, die die Dämme zu bauen hatten und die Reisfelder zu bestellen. Und wenn da mal 100.000 bei einer Flutkatastrophe ums Leben gekommen sind, spielte überhaupt keine Rolle. Hauptsache der Kaiser hatte seine Verpflegung, seine Freude. Unter Mao waren sie die blauen Arbeitsameisen, die nicht mehr denken durften, sondern die nur noch zu Parolen zu brüllen hatten, dieses Mao-Buch zu schwingen hatten und ansonsten arbeiten sollten. Jetzt im neuen Kapitalismus sind die Chinesen die billigsten Arbeitskräfte der Welt. Und da kommt ein Gott, der sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sie werden plötzlich als Individuum wahrgenommen. Dieser Gott stirbt für mich, für meine Schuld. Ich kann mit meiner Schuld, die ich während der Kulturrevolution auf mich geladen habe, ich kann irgendwo hingehen zu diesem Gott, der mir einen neuen Anfang schenkt im Leben. Ich kriege dann noch einen Platz hier neben der Kirche, in so einer überdachten Platz hier oben über Monitore wird dann der Gottesdienst nach draußen übertragen. Hier sind wir letztes Jahr im Gottesdienst gewesen. Eine begeisternde Pastorin hat eine Predigt gehalten über den Predigttext aus der Seligpreisung. Selig sind die verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Also, wir haben gedacht, wir hören nicht richtig. Und dann hat sie eine evangelistische Predigt gehalten, die also wirklich großartig war. Er hat keine Beispiele aus der chinesischen Geschichte genannt, aber man merkte so, hinter der Folie dessen, was sie erlebt haben, dass das das normale Christenleben ist. Und sie hat sie darauf vorbereitet in der Predigt, dass Verfolgung im Grunde dazugehört. Stellt euch darauf ein. War hochinteressant. Ja, hier sind unsere Truppenteile. Spätestens den hier kennt ihr und den hier. Ne? Ja. Wir haben dann über Kopfhörer eine deutsche Übersetzung bekommen. Die Steffi, die auf dem Missio-Sender gewesen ist, sieben Monate lang, die hat uns dann hier den Gottesdienst übersetzt. Ja, ein anderer Gottesdienst, den ich hier besucht habe, guckt euch mal diese Gesichter an. Die sind doch wirklich freudig am Glauben dabei. Ne? Auch hier singen wir miteinander einfache Evangeliumslieder. Auch hinten seht ihr wieder, sie stehen da, es ist nicht genügend Platz da. Das ist diese Gemeinde hier, hier die Kirche, in der wir jetzt gerade waren. Und hier hat die Stadt Lingshuang, baut hier eine neue Straße. Bisher sind sie schon. Hier hinten, die Häuser stehen schon in Flucht. Das kommt alles noch weg. Die Straße soll weitergebaut werden. Und jetzt sagt die Stadt, eure Kirche hier hinten, die stört. Wenn wir hier eine richtige schöne Prachtstraße bauen, könnt ihr eure Kirche nicht nach vorne rücken? Ja, das geht natürlich nicht. Verhandlungen mit dem Staat, der Stadt, dass sie ihre Kirche nach vorn erweitern können. Und wir sind genau das war vor 2 Jahren, war ich hier, sind genau an dem Tag hier, als der erste Spatenstich für diese Kirchenerneuerung oder Erweiterung gebaut wird. Das war also für die Chinesen ein großes Fest, dass wir da auch als eine kleine Gruppe aus Deutschen und Amerikanern gerade hier waren. Ja, so soll die Kirche mal aussehen mit diesem wunderbaren großen Prospekt. Das ist sie jetzt und sie wird dann nach vorne eine große Erweiterung haben. Genau das, was sie brauchen, weil die Kirche ja längst aus den Nähten platzt. Ich habe dort auch eine Verkündigung gehalten, natürlich mit Übersetzung ins Chinesische. Und habe dann auch aus meinem Leben erzählt von der Wende der friedlichen Revolution und dass es den Kommunismus bei uns nicht mehr gibt, der es eher mit Kerzen und Gebeten in die Knie gegangen ist. Das war für einige Chinesen neu. Sie erfahren das nicht aus der Zeitung und wer keine internationalen Kontakte hat, kriegt das nicht mit. Nach dem Gottesdienst hier eine Mutter, die mit ihrer Tochter nochmal den Predigttext nachliest. Die Mutter hat ein großes Interesse, dass das Kind eine Beziehung zur Bibel bekommt. Denn wegen diesem Buch sind wir während der Kulturrevolution furchtbar verfolgt worden. Dieses Buch ist für uns wichtig. Hier steht alles drin. Das musst du lesen, das musst du kennen. Und so führt sie ihr Kind ran an die Bibel. Das ist keine Bibel, sondern ein Gesangbuch. 3 Strophen, perfekt chinesisch. Und das sind die Noten. Die werden angegeben mit 1 bis 7, also eine Oktave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, 8. Na gut. Und die Oktave drüber kommt ein Punkt. Wenn es in die Oktave drunter geht, kommt der Punkt unter die Zahl. Ein 4-stimmiger Chorsatz sieht wie eine riesen Rechenaufgabe laut Einstein aus, voller Fliegenträger, aber die können das singen. Ne? Buchläden, bisher gab es die Buchläden nur in Kirchen. Und ich habe in jedem Gottesdienst, ich habe heute mal nachgezählt, ich bin inzwischen in 8, 9 Gottesdiensten gewesen in China, nach jedem Gottesdienst gab es Buchverkauf. Seit vorigem Jahr ist es möglich, dass auch christliche Buchhandlungen wieder eröffnet werden können. Das war bisher nicht möglich, aber seit vorigem Jahr. Und sie schießen wie Pilze aus dem Boden, weil viele Christen hier ihre missionarische und wirtschaftliche Chance entdecken. Da sind die Chinesen ja an der Stelle ganz groß. Eine junge Frau betreibt einen Keller-Café mit christlichen Büchern und christlichen Merchandising hier, also so Gerassel, ne, was verstaubt. Ja. Und am Abend lädt sie dann Studenten in dieses Café ein und das sind dann Christen, die setzen sich mit an die Tische, man isst miteinander, man redet miteinander und man kommt dann zwangsläufig miteinander auf Glaubensdinge zu sprechen. Und das macht sie also mit einer großen Begeisterung. Das ist legal, aber die Bücher, die sie verkauft, die müssen in dieser Universitätsstadt mindestens 2-sprachig sein, 2- oder 3-sprachig, damit die Studenten Sprache lernen. Daran hat der Staat Interesse. An den Inhalt ist nicht so schlimm. Ja? Eine chinesische Bibel darf sie nicht verkaufen, aber eine chinesisch-englische Bibel darf sie verkaufen. Ist das nicht witzig? Ja. Ja. Ich bin eingeladen bei einem Unternehmer. Er führt ein Joint Venture Unternehmen, stellt Diamantwerkzeuge her. Und ich bin ja selber Werkzeugmacher. Hat mir dann seine Fabrik gezeigt, hat mir seinen Fahrer und sein Auto zur Verfügung gestellt und so weiter. Ich wollte aber doch gerne mal die Maschinen sehen. Ne? Ging nicht, er hat mir die Produkte da in einer Schauvitrine gezeigt, aber ich wollte doch mal die Maschinen sehen. Nein, das geht nicht wegen Spionage. Ich vermute eher, dass ich nicht sehen sollte, dass sie unsere Maschinen nachgebaut haben. Gut, aber anderes Problem. Er lädt mich ein, seiner Familie, seine Frau, sein Sohn, ein Kind, darüber sage ich dann noch was, und die Mutter. Die Mutter hat in dem Abend wenig geredet. Auf der Rückfahrt hat er sich für seine Mutter entschuldigt, dass sie eben so wenig geredet hat und so weiter. Sie hätte sehr viel durchgemacht. Dann habe ich gefragt, ja, und was? Es fiel ihm schwer, es zu sagen, aber er hat mir es dann doch erzählt. Also seine Mutter, ihr Mann, sein Vater, war Forstprofessor in Nanchang. Und als die Kulturrevolution kam, wurde er von der Universität geschmissen, die Universität wurde geschlossen. Und er war ja ein Feind des Kommunismus, weil er intelligent war, zur Intelligenz gehörte. Er konnte nicht arbeiten, war also nutzlos. Und so wurde er von den Studenten, von 15-, 16-Jährigen, durch die Straßen geprügelt, blutig geschlagen und kam in ein Umerziehungslager, in ein Arbeitslager. In diesem Arbeitslager kommt er ums Leben. Und nun fährt die Frau hin und will ihren Mann abholen, um ihn nach chinesischer Tradition ehrenvoll zu begraben. Sie war damals noch keine Christin. Und als sie dorthin kommt, 700 Kilometer entfernt, sagt man ihr, den gibt's nicht mehr, hau ab. Zu Hause sagt ihr aber ein Rechtsanwalt, sie soll wieder hinfahren, der wäre dort. Das ist normal so, die wollen nur was von ihr. Und sie fährt wieder hin, bleibt hart und eisern, bis sie also endlich die Nachricht kriegt, ja, dort im Schuppen fault er vor sich hin, den kannst du mitnehmen, aber für die Zeit musst du jetzt Lagergebühr bezahlen. Ein Schicksal von Millionen. Mao hat mehr Tote auf dem Gewissen als der Zweite Weltkrieg. Das Land blüht aber wieder auf. Neue Kirchen werden gebaut. Und das war eine Kirche dort in Nanchang 2004, als das erste Mal dort war. Und das musste ich natürlich 2 Jahre später wieder angucken. Tatsächlich, die Kirche steht, hat ein volles Programm, nur die Glocken läuten noch nicht, da sparen sie noch drauf. Sie bekommen zum Teil vom Staat das Gelände zur Verfügung gestellt, manchmal sogar kostenlos, aber den Kirchenbau müssen sie selber finanzieren. Da spart die Gemeinde eisern darauf, aber es gibt unter den Neureichen in China auch eine ganze Reihe Christen, die an so einer Stelle dann ihr Kapital auch einsetzen, dass Gemeinde gebaut werden kann. Also diese Marzipan-Kaffeemühle, ne? Es sieht ja sowas von grausam aus. Ich habe auch gefragt, so etwas suffisant, sag mal, müsst ihr die denn so pink anmalen? Und da gucken die mich ganz entgeistert an und sagen, Albrecht, stell dir vor, es wäre eine weiße Kirche. Hier würde keiner hingucken. Die missionieren sogar mit der Farbe. Ne? Aber jetzt kommt das. Das ist auch in Nanchang. Nämlich, die wollten gerne in der Stadt eine große Kirche bauen. Und da sagte man, nein, geht nicht. Wir haben in der Stadt keinen Platz dafür. Aber 15 Kilometer außerhalb gibt es einen unbebauten Hügel, der gehört niemand. Dort könnt ihr diese Kirche hinsetzen. Und weil die Gemeinde aus der ganzen Umgebung ja zusammenkommt, haben die damals zugesagt und haben hier 15 Kilometer von der Stadt entfernt, mitten auf im hügeliges Land, da eine Kirche hingesetzt. Jetzt sind unterhalb der Kirche hier plötzlich Kräne aufgezogen. Hier wird ein großes olympisches Zentrum gebaut. Das ist eine große Schautafel, die das zeigt. Und von der Kirche blickt man jetzt runter auf die Baustelle. Hier sind die ersten Tribünen schon gebaut. Hier wird die Eishalle, hier wird der Boxring und so weiter. Alles wird hier gebaut. Und wenn die Sportler dann ihren Kopf heben, sehen sie über sich die Kirche. Sie ist plötzlich mittendrin. Wer sind das eigentlich, die Christen? Warum bauen die sich so eine große Kirche? Und sie sind im Gespräch. Die hatten dort zusammen mit dem Werner Bürklin, das ist ein Deutsch-Amerikaner, eine Mitarbeiterschulung. 140 Hauskreisleiter kamen zusammen. Am Abend war noch nicht klar, ob wir von der Religionsbehörde die Genehmigung bekommen, dort eine Mitarbeiterschulung durchzuführen. Am späten Abend ist die Genehmigung erteilt worden und dann haben die per Handy und Mund-zu-Mund-Propaganda das rumgesagt, dass in der ganzen Umgebung 140 Leute zusammenkamen, am nächsten Vormittag da waren und dann 2 Tage lang hier mit uns Schulung gemacht haben. Guckt mal in die Gesichter. Es ist doch einfach eine Wonne. Es sind doch ganz unterschiedliche, ne? Ja, die Kinder sind zum Teil dabei. Wo sollte man die so schnell unterkriegen? Und die waren dann auch die 2 Tage hier wie Mucksmäuschen dabei. Bisschen Gesangbuch zerrissen, aber ansonsten. Ja, und dann kam ich mir vor wie ein Berührer. Ne? Also wenn wir eine Bibelstelle sagten, dann wurde also erstmal in der Bibel nachgeguckt, ob sich's auch also verhielte. Ja? Und mitgeschrieben haben sie, wie die Weltmeister. Ich vermute, sie konnten es sogar wieder lesen. Ja, und dann bekam jeder einen Stapel Bücher, Kommentare, Glaubenskurse und so weiter, also von denen, die lesen konnten. Ja? Bekam also hier einen Stapel Bücher, wurde von Deutschland aus bezahlt, von dieser China-Partnerorganisation, sind in China und Hongkong gedruckt, sind also ganz offiziell auch eingeführt worden und dürfen dann auch vergeben werden. Ja, Essen gehört dazu in der Gemeinde, da wurde dann unten in der Küche ordentlich gebrutzelt. Ich habe mal nach den Knochen geguckt, das waren schon Schweine, die da. Ja, und dann wurde also kräftig gegessen. Das gehörte dazu. Neben der Kirche ein Altersheim. Die Alten sind ja die Verlierer der Gesellschaft. Durch die Ein-Kind-Politik hat jede Familie nur noch ein Kind, darf nur noch ein Kind haben in den Städten. Und wenn dieses Kind dann im Ausland studiert oder wenn dieses Kind gar stirbt, wie durch diese Erdbebenkatastrophe voriges Jahr, dann sind die Alten ohne Versorgung. Eine Rente gibt es nur als Betriebsrente und wenn der Betrieb pleite ist oder wenn der Betrieb privatisiert wird, gibt es die Rente auch nicht mehr. Und deshalb kümmert sich Kirche und der CVM kümmern sich um Alte. Wir haben dann hier den ehemaligen Hauskreisleiter dieser Kirche, der dann später die offizielle Kirche angemeldet hat, besucht. Er ist während der Kulturrevolution auch verhaftet worden. Er kam nicht in ein Arbeitslager. Er sagt, zum Glück kam ich nur ins Gefängnis. Dort haben sie mich zwar jeden Tag gequält und gedemütigt, aber dort bin ich wenigstens nicht ums Leben gekommen. Vor der Kirche sehe ich hier einen in seiner Motorrikscha. Er hat sich ein Jahr lang freigenommen und fährt mit diesem Schrotthaufen durch China. Quer durch China. An der Seite hat er ein Transparent. Christus Jesus rettet von Sünde. Also wenn wir christliche Reklame machen würden, würden wir da was anderes reinschreiben. Ne? Aber für die Chinesen, sie wissen, was Sünde ist. Und jeder weiß, was er auf dem Kerbholz hat. Dass er eben in der Kulturrevolution oder durch Mitarbeit in der kommunistischen Regierung auch Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und da ist einer, der mir das vergibt. Ich habe den gefragt, ja, wirst du nicht auch von der Polizei angehalten? Oh ja, wer hat dich angehalten? Aber die wollen wissen, was auf dem Plakat steht. Die wollen wissen, wer Jesus Christus ist. Verboten hat ihm das noch nie einer. Und wenn er auf dem Parkplatz irgendwo anhält, dann kommen die Lastkraftwagenfahrer zu ihm, reden mit ihm, lassen sich das erklären. Und so evangelisiert der. In seiner Rikscha schläft er, dort kocht er sein Essen und dort betet er mit den Leuten, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben wollen. Das ist auch eine Kathedrale in Kunming, ganz versteckt in einer Seitenstraße. Ich hatte Mühe, das überhaupt zu fotografieren. Hier nimmt mich ein junger Mann mit und fragt, ob ich Interesse hätte, mal an einem Anbetungsgottesdienst mitzumachen oder mitzuerleben. Na, natürlich, jeder Gottesdienst war für mich interessant, das wollte ich ja sehen. Und er führt mich dort in die Kirche rein und ich denke, ich spinne. Ein Anbetungsgottesdienst mit Tanzgruppe, mit Chor, mit Band, mit Videoeinspielung, wie er bei uns nicht anders läuft. Nur eins ist anders, das Singen. Und dann bist du da drinnen hier auf der Empore, erlebst das, so 1000 Leute in dieser Kirche, hauptsächlich junge Leute, und weißt, das ist das kommunistische China, die angetreten waren, das Christentum auszurotten. Und hier lebt eine junge Generation mit einer Frische, mit einer Begeisterung diesen Glauben. Ich habe dort geheult vor Freude. Eine andere Kirche in Chengdu, das ist schon ganz hinten in China, so 3000 Kilometer von der Küste entfernt, bevor dann Tibet losgeht, das Hochland. Hier ist Hudson Taylor bisher hergekommen, der große China-Inland-Missionar der Engländer. Bin ganz happy, dass ich auch bis dahin gekommen bin auf meiner Tour. Und hier die Kirche, die zu dieser Missionsstation gehört. Während der Kulturrevolution wurde sie geplündert, alles Holz, Dach, alles raus, alles weg, wurde alles verfeuert. Nach der Kulturrevolution standen nur noch die Umfassungsmauern und die Türme. Und da fragte die Stadt, wollt ihr eure Kirche wiederhaben? Und die sagten ja. Dann hat er ihnen als Wiedergutmachung das Dach draufgesetzt. Innen mussten sie alles selber wieder herrichten. 1980 war die Einweihung. Da kamen 50 Leute. Das waren noch nicht alles Christen. Es waren nur eine ganze Reihe Neugierige dabei. 2004, als ich hier war, gehörten zu dieser Gemeinde 5000 Mitglieder. Innerhalb von 24 Jahren, von 50 auf 5000. Mensch, wenn uns das passiert, das wäre eine Katastrophe. Ne? Aber auch diese Kirche habe ich gesehen. Ha! Wunderbar, ganz neu, in einem Park in Nanjing. Und da bin ich natürlich hin und siehe da eine Traukirche. Hier so richtig mit Sixtinischer Kapelle, mit Ikone, eine richtige Kirche. Ne? Der Mann hat die beiden gerade gesegnet und dann geht eine Konfetti-Rakete los. Das ist so das Konfetti, was hier unten runterrieselt. Dann nochmal so 30, 40 Knallkörper, China-Böller, ne, das gehört dazu, wenn man heiratet, bums, bums. Dann gehen die durch den Mittelgang, bleiben unter der Glocke stehen, die wird 8-mal angeschlagen. 8 ist die Zahl des Glückes in China. Dann zieht er sein Talar aus, zahlt einige 100 Yen und geht fröhlich lachend mit der Hochzeitsgesellschaft weg. Die nächste Truppe steht schon da, irgendjemand nimmt sich den Talar, geht da vorne und fängt wieder an, da irgendwie Ich muss also ziemlich doof geguckt haben. Da sagt mein Begleiter, Mr. Liu, Albrecht, wunder dich nicht, das ist alles nur Theater. Die jungen Leute, die sehen in europäischen Filmen, wie man in Europa heiratet, das wollen die auch gerne so machen. Und da hat ihnen die Stadt diese Kirchenattrappe hierher gebaut und die Stadt verdient sich eine goldene Nase damit. China. In Nanjing, jetzt hört mal genau zu, steht die größte Bibeldruckerei der Welt. Bibeldruckerei, wir haben die voriges Jahr besucht. Heidelberger Maschinen, Druckmaschinen? Nein, original. Einer dieser Arbeiter führte uns an dieses Schild da an der Maschine, an die Information, zeigte nochmal auf das Datum 1964 und sagte, ohne Reparatur bis heute. Naja, da wird man doch als Deutscher stolz. Ne? Ja, riesen Hallen, die haben uns das ganz ehrlich an alles gezeigt. Einen Ausstoß von monatlich 1 Million Bibeln. 80% Chinesisch. 20% ausländische Sprachen, Afrikanisch, Koreanisch und Russisch. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja? China druckt Bibeln für Russland. Ein kommunistisches Land für das andere riesengroße ehemalige kommunistische Reich. Das ist dann hier nach der Binderei. Es gibt also ganz unterschiedliche Bibeln, die ist da auch ganz, ja, im ganz unterschiedlichen Outfit. Sogar Kinderbibeln haben sie dabei. So, und jetzt mal zum CVJM. Das ist in Shanghai. Das CVJM-Haus, ein gutes Hotel, was auch gerne von Wirtschaftlern aus Europa angenommen wird. Hier unten haben sie die Büroräume. Das heißt, inzwischen sind sie sogar umgezogen in ein anderes Haus. In Peking, das CVJM-Haus, da oben, ja. Und hier steht es auch, das hast du hier gelesen, ne? Ja. Jidu Jihao Jingnan Hui. Das heißt auf Chinesisch. Also ihre Arbeit ist mehr Kulturarbeit, ist Bildungsarbeit, ist soziale Arbeit. Wir fragen immer wieder die Gruppen, wenn sie also mit dabei sind, fragen ja auch, was spielt die Bibel, was spielt die Evangelisation bei euch für eine Rolle? Und dann sagen sie, wir tun diese Arbeit als Christen. Und als Christen wollen wir den jungen Leuten das Beste für ihr Leben bieten. Die Missionsarbeit machen die Kirchen, aber die machen das auch nicht mit Riesenaktionen, ich habe es euch erklärt, mit Gottesdienst. Und dann führt Gott selber die Leute letztlich hinzu. Auch ein offenes Ohr für die Alten haben sie. Also hier das Computerkabinett wird am Vormittag geöffnet, wenn die Jugendlichen in der Schule sind. Und die Alten werden dann, oder Älteren werden hier rangeführt an diese neue Technik, damit sie dann auch mit ihren Enkeln kommunizieren können, wenn die im Ausland irgendwo studieren, dass sie also den Anschluss gewinnen. Daran sehen sie ihre Aufgabe. Hier in einem Stadtteil in Xi'an, in dem es kein Gasthaus, kein Kino, kein Kulturhaus gibt, da hat der CVM hier zwei Räume gemietet oder ausgebaut, eine Bibliothek und ein Raum, in dem man miteinander essen kann, in dem man miteinander spielen kann, in dem man miteinander sich begegnen kann. Auch das ist China, CVJM, voriges Jahr in der Vorbereitung zur Olympiade gab es im November 2007 einen großen Kongress, CVJM und die moderne Sportbewegung in Tianjin. Das ist in der Nähe von Peking. Hier hat nämlich die Sportarbeit in China angefangen. Der CVJM hat den Sport oder die organisierte Sportarbeit in China überhaupt erst reingebracht. China hatte das vorher nicht. Das gab es bei ihnen nicht. Durch den CVJM ist das also hier eingeführt worden und das ist bei dieser großen Konferenz dann auch nochmal deutlich geworden und herausgekommen. In Peking hier das Modell eines modernen Stadtteiles und da ist hier eine Schwimmhalle. Die soll hier in diesem Nolita-Gebiet gebaut werden. Damals, als ich das erste Mal dort war, war also hier, die Bodenplatte wurde da gerade gegossen. Das sind also hier richtig Stahlarbeiten. Und voriges Jahr waren wir hier tatsächlich die CVJM-Schwimmhalle. Naja, 50 Meter mit weniger gehen wir uns nicht zufrieden. Ne? Also wenn schon, dann richtig. Ne? Das ist aber wieder auch typisch chinesisch. Aber auch das ist dort im Eingang das Bild von Jesus. Und ja, das ist aber ihr Stil. Das ist ihr Stil. Aber das ist überhaupt tun, ja, dass sie auch nicht verschweigen, wem sie gehören und wer ihnen den Antrieb gibt, hier für junge Leute etwas zu tun. Übrigens, der CVJM hat die Halle nicht selber gebaut. Sie hat die Stadt gebaut und hat sie dem CVJM überlassen und sagt, ihr seid die Fachleute in Jugendarbeit, macht hier eine gute Jugendarbeit, dass unsere Jugendlichen von der Straße wegkommen, dass Kinder das Schwimmen lernen, dass wir auch den Anschluss an die sonstige Welt bekommen. Macht ihr diese Jugendarbeit. Auch das ist eine Art Zusammenarbeit. Das war die Truppe voriges Jahr, können wir sein lassen. Wir waren dann mit einer jungen Frau zusammen. Einige von euch kennen sie, Steffi, die inzwischen auch einen Hauskreis leitet. Die war ja 7 Monate hier auf dem Missio Center und hat uns dann hier in einem Kentucky Fried Chicken Restaurant, haben wir einfach so eine Ecke für uns reserviert. Und dann hat sie uns hier über eine Stunde von dieser Arbeit der Hausgemeinden erzählt. Hausgemeinden, das sind nicht die offiziellen Kirchen, sondern das sind die Untergrundkirchen, die sich selbstständig versammeln, die sich selbstständig auch leiten, aber nicht registriert sind. Und wer nicht registriert ist, versammelt sich illegal. Und diese Hausgemeinden sind viele Jahre auch wirklich brutal verfolgt worden. Inzwischen schafft das der Staat auch gar nicht mehr und will es scheinbar auch nicht mehr. Es gibt einzelne abschreckende Verhaftungen, die gibt es auch heute noch. Und wer dann in die Fänge des Staates kommt, der hat es wirklich nicht leicht. Umerziehungslager, Folter, das gehört dann leider alles dazu. Und das will ich auch nicht verschweigen. Nur, es ist nicht mehr die Regel in China. Steffi hat uns erzählt, dass es in Peking vielleicht 10.000 solche Hausgruppen gibt, die sich dann wieder auch zu Kirchen zusammenschließen. Und ihre Gottesdienste feiern sie zum Teil in Kindergärten, in Schulen, in leeren Fabrikhallen, Fabriken, die pleite gegangen sind. Dort machen sie dann ihre Gottesdienste. Und der Staat, er drückt die Augen zu oder er lässt es einfach gewähren. Sie haben keine Probleme. In Wuhan sprachen wir bei einem Hauskreisleiter, mit einem Pastor einer Hausgemeinde, der sagte, er weiß von einem, der verhaftet ist, aber der hatte es einfach etwas übertrieben. Der war also sehr bekannt, seine Gemeinde ist sehr, sehr groß gewachsen und hat also auch Missionen nach draußen gemacht und der wurde dann so als Exempel wieder mal verhaftet, damit die Christen eingeschüchtert werden. Der Himmelstempel in Peking, hier hat der Kaiser den Gott des Himmels angebetet. Also dieser Himmelstempel, da ist kein Drache, kein Phönix, keine Tiere sind dargestellt. Es geht um den Herrscher des Himmels. Und die chinesischen Christen sagen, das ist dasselbe wie in Athen, der Tempel des unbekannten Gottes. Und es gibt sogar Leute in der Hausgemeinde, die sagen, hier hat China schon immer den lebendigen Gott verehrt. Und auch die chinesischen Zeichen, Schriftzeichen, könnte man also jetzt da auch vieles da heranziehen, dass China im Grunde von diesem einen Gott weiß. Ja, die Mauer gehört natürlich bei jedem Besuch dazu, das ist klar. Das sieht hier sehr leicht aus, aber wenn man dann diese doch verhältnismäßig hohen Stufen hier nach oben klettern muss, naja, Ecke Heiko war natürlich der Erste oben, aber das war klar, ne? So. Aber die anderen haben ihn nicht nachgestanden. Und dann sind wir in einer Flussebene gewesen, wo so große Buddha-Figuren dargestellt oder abgebildet gewesen sind. Über 10.000 solche Buddha-Figuren gibt es also hier. Das heißt, viele sind auch hier schon abgeraubt worden. In den 20er Jahren sind da viele in die europäischen und amerikanischen Museen gewandert. Und dann sind wir mit dem Yangtze-Kreuzschiff 3 Tage lang auf den Yangtze von Chongqing bis nach Wuhan gefahren. Das ist so diese 3 Schluchten, eine traumhaft schöne Landschaft. Leider ist das Wetter auch wieder so diesig gewesen. Das ist aber hier in der Yangtze-Gegend eigentlich die Regel. Wir haben dann Gottesdienst oder Bibelarbeiten gehalten, Gespräche geführt. Steffi ist hier auch 3 Tage mit uns unterwegs gewesen und das war sehr interessant und wichtig, dass wir also viel Zeit hatten, sie auch zu fragen und sie hat uns dann auch viel von diesen Hausgemeinden erzählt und hat uns auch an ihrem Glauben teilgenommen. Ja, wir hatten da Trompete dabei und wenn wir oben im großen Tanzsaal im Café nicht den Raum dafür bekamen, hat man uns sogar hier den Kapitänspub dafür freigeräumt. Und der war dann ganz für uns, also wir hatten auf dem Schiff viele Möglichkeiten. Und als die uns dann hier mit Trompete gehört haben und singen gehört haben, haben sie gesagt, könnt ihr nicht am Kapitänsabend auch Darbietungen machen? Ja gut, haben wir dann 2 Choräle gesungen und haben das ihnen auch erklärt, was wir da tun und wer wir sind. Das war also alles möglich. Und dann sind wir durch diesen 3 Schluchten-Staudamm, 5 Schleusen nach unten geschippert hier. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Die ersten 2 Schleusen haben wir mitgemacht und dann haben wir geschlafen. Es war ja mitten in der Nacht. Ja, dann haben wir in Wuhan den CVM besucht, die Arbeit des CVM dort kennengelernt. Machen die natürlich heute auch alles mit PowerPoint-Präsentationen, sehr großartig und klasse, wie das da so läuft. Das steht im Treppenhaus, Römer 12, Vers 17, sagt jedermann, oder ihr seid verantwortlich, dass jedermann von der Liebe Gottes erfährt. Ich bin dann, als ich noch alleine war, auch auf das Land hinausgekommen, weil der CVJM auf dem Land Projekte hat. Das ist zum Beispiel eine Kehrmaschine, da ist hinten so ein horizontales Rad, ne, und da sind nur Besen drauf gebunden und das dreht sich. Ja, naja, es ist halt so. Ne? Armut, hier sucht irgendjemand im Müll nach etwas Verwertbarem. Und das Getreide wird noch so geworfen wie zur Zeit Jesu auf dem Lande. Ne? Wenn das ausgedroschen ist, schmeißt man es in die Luft, der Wind bläst die Spreu von der Brücke in den Fluss und die Körner bleiben zurück. Oder man wirft es auf die Straße und die LKWs und Autos, die dann drüber fahren, dreschen das dabei aus. Das ist sehr praktisch. Naja, das ist normal. Oder hier im Reisfeld, der Wasserbüffel auf dem Land, das einzige Zugmittel, was vorhanden ist. Mit dem Fahrrad geht das ja nicht mehr. Der Reis wird noch so vereinzelt und gepflanzt, wie das schon vor Tausenden von Jahren gewesen ist. Und das sind nicht etwa 28 Grad hier. Ne? Die Frauen auf dem Land haben sehr oft Unterleibs- und Blasenprobleme und so weiter. Das ist schon nicht ganz einfach. Und dann mitten in dieser Ärmlichkeit, in dieser grünen Felder, eine Schule mit dem CVM-Dreieck. Wird geführt wie eine Privatschule, aber sie haben in jeder Klasse einen bestimmten Prozentsatz von Schülern, die aus ganz armen Verhältnissen kommen, und die haben die Schule kostenlos. Die anderen zahlen ein geringes Schulgeld. 50 Kinder in so einer Klasse, 40 bis 50 Kinder, Disziplinschwierigkeiten haben wir nicht gemerkt. Die waren auch ruhig, als sie noch nicht wussten, dass wir kommen. Eine amerikanische Studentin hat einen Arbeitsvertrag für ein halbes Jahr und macht hier Sport- und Englischunterricht. Übrigens schon die Kinder im Kindergarten lernen die englischen Buchstaben, also die lateinischen Buchstaben. Denn auf dem Computer müssen sie dann später mit den lateinischen Buchstaben arbeiten. Man kann, gibt keinen Computer mit den chinesischen Zeichen. Das wäre ja eine riesengroße, ein Tastenfeld. Und deshalb muss das alles umgerubelt werden. Aber das ist nicht dran. Ja, weiter hinten in den Bergen, in der Nähe von Xi'an, eine hochmoderne Schule, ein hier mit Computer, Satelliten gestütztes Computerkabinett, Chemielabor, Physiklabor. Der Unterschied wird das deutlich, wenn wir gucken, wo die Kinder wohnen. Das ist Dorfleben. In einer kleinen Stadt gibt es eine medizinische Klinik. Hier so Erstversorgung für medizinische oder für Unfälle, auch so medizinische Prophylaxe, Frauenhygiene, Kinderpflege, AIDS-Prävention spielt eine große Rolle. Der CVM hat sich diesem Thema nicht verschlossen, hat bereits angefangen, als das in China noch totgeschwiegen wurde von der Regierung. Aber das war ein Riesenfehler, denn das hat sich dadurch enorm ausgebreitet, weil es also nicht thematisiert worden ist. Der CVM hat das aber schon bei Zeiten auf seiner Agenda gehabt. Eine junge Ärztin hat 2 Jahre studiert und wird dann hier erst einmal auf die Menschheit losgelassen, muss dann so 5 Jahre Praxis machen und darf dann weiter studieren. Und ich bin der erste Europäer, den die zu fassen kriegt. Ich habe sie gefragt, wo sie lebt. Und dann zeigt sie auf die Behandlungsbretsche. Dort, wo sie tagsüber die Leute behandelt, schläft sie nachts. Ihre persönliche Habe war in 2 Kisten in der Ecke. Jede Provinz, es gibt 26 Provinzen, jede Provinz hat eine theologische Ausbildungsstätte für Evangelisten, Bibellehrer und Pastoren und Pastorinnen. Der Prozentsatz der Frauen in China ist sehr hoch unter den Geistlichen. Eine Provinz ist ungefähr so groß wie Deutschland im Durchschnitt. Wir haben in Deutschland ca. 600 kirchliche Ausbildungsstätten. Wenn wir alle zusammenzählen, alle Methodisten, Baptisten, Trockisten mitgerechnet. Ne? Ach nee, ja gut. Eine. Und das reicht natürlich nicht. Es kommen zum Teil auf einen chinesischen Pastor 100.000 Gläubige. Die lassen sich hier ausbilden. Und da kommen nur Leute hin von der offiziellen Kirche. Die Hauskirchenleute dürfen da nicht hin. Schon weil der Platz auch nicht ausreicht, sondern es geht nur um die Offiziellen. Hier bei der Morgenandacht, das ist wieder der Übersetzer, junge Leute, die sich hier ausbilden lassen. Und dann zeigen sie uns diesen Raum, sagen, das ist unser wichtigster Raum. Hier wird gebetet. Sie haben äußerste Platznot in dem Haus, aber dieser Raum bleibt dafür frei. In Gruppen oder allein kann man sich hier zum Beten zurückziehen. Hier in diesen, halt, Moment, halt, jetzt so, ja. Hier in diesen Verschlägen, da schlafen und wohnen die Studenten. 2 Doppelstockbetten und 4 Stühle. Keinen Schrank. Die Wäsche hängt hier außen. Die haben nicht etwa gewaschen. Ne? Das ist der Kleiderschrank. Das hier ist gewaschen. Ja. Aber hier, Kleiderschrank. So, jetzt mal genug von Kirche und CVM. Einfach noch ein paar schöne Bilder von China. 3 Traumhaft. Man kann ja sagen, das ist alles Heidenschnulli, diese Tempel und so weiter. Ne? Aber es gehört in dieses Land hinein, und das mal zu sehen und mal mitzuleben und auch auf sich wirken zu lassen, das ist schon mal großartig. Im buddhistischen Tempel wird also hier Feste geräuchert. Auch junge Leute beten an, zünden ihre Räucherstäbchen an, stecken die dann hier rein. Auch wir junge Leute hier, das ist das Zeichen für 10.000 Jahre langes Leben. Das bestreicht man mit den Händen und bestreicht sich dann selber, sodass dies magisch an einen übergeht. Und wenn man dann reinguckt, sieht man also hier diese Buddhas sitzen. Die Opfergaben, die werden dann abends von den Mönchen abgeräumt, davon leben die. Hier ist eine Frau, die schüttelt das Orakel. Das ist ein Holzkasten und da sind lauter Bambusstäbe drin. Und das schüttelt die so lange, bis einer von denen rausfällt. Und mit dem geht sie dann zu dem Priester hier und der zieht aus einem Regal einen buddhistischen Spruch. Je nachdem, was für Stäbchen rausgefallen ist. Entweder einen Segensspruch oder einen Fluch. Und dafür muss sie bezahlen. Und dann lebt sie mit diesem Fluch und weiß jetzt, ich darf mir in der nächsten Zeit überhaupt nichts erlauben, ich darf keine Entscheidung treffen und so, über mir ist dieser Fluch. Bis sie dann wieder mal Geld hat, hierher kommt, um das Orakel neu zu befragen. An markanten Orten wird den Ahnen geopfert, auch das ist in China, das steckt so tief in den Menschen drin, das wird auch im kommunistischen China, kommt das immer wieder und stärker an die Oberfläche. Ein anderes Problem in China ist die Umwelt oder die Umweltverschmutzung. Hier die Abwässer der 4 Millionen Stadt Nanchang fließen hier in den gelben Fluss. Ungeklärt. Und da fließt natürlich so manches mit. Ne? Und weil wir ja nicht alles verdauen, da sind noch gewisse Nährstoffe drin, sind da die Fische, die sich die Nährstoffe holen. Und wo die Fische sind, sind die Fischer mit ihren Standnetzen. Und wenn die hochziehen, da ist allerhand Müll drin und es zappeln aber auch ein paar silberne Fische drin. Und die kommen dann auf den Markt und die kommen dann in dein Hotel und dann kommen sie auf deinen Tisch. Ich habe nie so intensive Tischgebete gesprochen wie in China. Aber man kann auch Seefisch verlangen. Na, in Hongkong zum Beispiel. Ne? Ja, aber in dem Mittelland oder im Hochland, da sind die Flüsse natürlich wunderschön sauber. Und das ist auch romantisch schön. Hier am Yangtze, so ein Touristenpunkt. Ah, ich war sauer. Kein blauer Himmel. Es hat geregnet, Niesel. Aber zu Hause habe ich mir dann die Bilder angeguckt und gesagt, ja, das ist China. Wenn man mal so chinesische Gemälde gesehen hat, die sind alle nicht so klar. Das ist alles so ein bisschen dustrig. Ne? Romantik auf Chinesisch. Ja, und dann kommen sie mit ihren Bambusbooten und wollen dann irgendwas verkaufen. Und da ist diese Frau, die ist die ganze Zeit da hat uns begleitet. Und immer wenn ich fotografieren wollte, hat sie sich ins Bild gestellt. Und dann habe ich meine Begleiter gefragt, weil sie auch, ich kann mich ja nicht chinesisch unterhalten, ne? Ich habe sie gefragt, sie sollen sie mal interviewen, wer sie ist. Sie ist 55 Jahre alt. Sie hat Kinder. Ihr Mann ist krank, sie können das Feld nicht mehr bestellen. Und deshalb kommt sie jeden Tag aus dem Dorf hier runter zu den Touristen. In ihrem Korb hat sie dann so Kekse, Kaugummi, Limo, Wasser und so weiter drin. Jeden Tag 11 Kilometer Fußweg, Höhenunterschied 1200 Meter aus dem Gebirge herunter. Am Abend wieder nach oben. An einer Flasche Wasser verdient sie umgerechnet 5 Cent. Und die Leute in ihrem Dorf sind so arm, die können sich keine Cola leisten. Und deshalb kommt sie zu den Touristen. Natürlich haben wir den kräftiger eingekauft, aber was will ich mit 30 Kilo Kaugummi in China? Ne? Es gibt in China 55 Minderheiten, das heißt also kleine Volksstämme, die auch in diesem Land leben, die auch besonders geschützt werden. Das heißt, sie dürfen ihre eigene Sprache weiter sprechen, müssen allerdings das Mandarin-Chinesisch lernen, dürfen auch mehrere Kinder haben, dass diese Stämme nicht aussterben. Aber sonst gibt es in China diese berühmte Ein-Kind-Politik, für die immer noch geworben wird. Wer in der Stadt ein zweites Kind bekommt, musste bisher eine hohe Strafe zahlen, ungefähr ein Jahresgehalt. Das dritte Kind wird zwangsabgetrieben. Neueste Variante, dass in einigen Städten der Staat dazu übergeht, zu sagen, wenn ihr euch ein zweites Kind leistet und ihr habt tatsächlich so viel Geld, dass ihr das bezahlen könnt, dann braucht die Frau auch ihren Arbeitsplatz nicht mehr. Und sie verliert ihren Arbeitsplatz, wenn sie ein zweites Kind bekommt. Die Chinesen wissen, das ist ein Riesenproblem. In 20 Jahren sind zu wenig junge Menschen da, die die Alten ernähren. Aber sie sagen, wir müssen jetzt irgendetwas tun, um diese Bevölkerungsexplosion auch zu dämmen. Hängt übrigens mit Mao zusammen, der vor 50 Jahren propagiert hat, macht Kinder. Der Sozialismus oder Kommunismus braucht viele Hände, die mit anpacken. Und deshalb ist die mittlere Generation jetzt eben so groß. Und dazu kommt noch, dass die Chinesen natürlich gerne einen Jungen haben wollen. Mädchen werden schneller abgetrieben. Deshalb ist auch Ultraschall verboten. Es gibt genug Quacksalber, die sich so ein Gerät besorgen und die daran gut verdienen und vorhersagen, dass es ein Mädchen wird und das wird dann eben schneller abgetrieben. Es kommen heute auf 100 Mädchen bereits 120 Jungen. Auch das ist in 20 Jahren ein Riesenproblem. Frauenhandel, Prostitution und alles ist vorprogrammiert. Steffi nimmt mich vor 3 Jahren mit an einen wirklich geheimen Ort. Also das darf der Staat nicht wissen. Das heißt, er weiß es, aber das wird so insgeheim gemacht, dass sie also von der Polizei nicht aufgespürt werden können. In einer elend unwirtlichen Gegend. Wir sind hier im Finstern reingestiefelt. Ich habe dann am nächsten Tag wenigstens den Eingang dieser Straße fotografiert. Ich will ja auch die Chinesen nicht irgendwo in Gefahr bringen. Und zwar eine kleine Missionsschule. Hier in einem Hinterhof lassen sich junge Leute ausbilden in arabischer Lebensweise, in arabischer Sprache, um als Missionare in muslimische Länder zu gehen. Ich habe dann ein gestelltes Foto gemacht. Ich habe gesagt, jetzt tut mal so, als ob wir beten. Später haben wir dann auch wirklich intensiv miteinander gebetet, aber ich musste die Gesichter schützen. Und dann haben sie mir erzählt, das sind also Ärzte dabei, die jetzt Koch lernen, um auch an den Menschen dran zu sein. Oder andere lernen Masseur oder Friseur. Sie wollen dann in den arabischen Ländern eben mit den Leuten in Kontakt kommen und wollen ihm im Vollzug von Jesus erzählen. Die Chinesen sagen, also die Hausgemeinden, ihr Europäer und ihr Amerikaner, ihr habt mit eurem Alkoholkonsum, ihr habt mit eurem Schweinefleischgenuss, ihr habt mit Pornografie und mit all diesem Wohlstandsmüll habt ihr es bei den Moslems verschissen. Die nehmen euch die Botschaft nicht ab. Aber uns, die wir aus der Verfolgung kommen, uns nehmen sie die Botschaft vielleicht ab. Gott hat es uns aufs Herz gelegt, die arabischen Länder zu missionieren. Und so lassen sich heute 100.000 junge Leute aus den Hausgemeinden ausbilden als Missionare. Und die ersten sind schon losgezogen und sie sagen, eine Bewegung zurück nach Jerusalem. Also ne, von China durch die arabischen Länder bis nach Jerusalem. Hochinteressant. So, ja, das haben wir leider auf unseren letzten Reisen nicht gesehen, diese wunderschönen Reisterrassen, wo die Bergbauern dann hier so am Hang klebend wohnen. Das ist die Zufahrtsstraße. Es geht also wirklich bloß per Rikscha oder per Pedes. Und das ist eine hohe Technik, hier diese Reisterrassen so anzulegen. Da muss immer Wasser drin sein. Es darf also nicht zu viel, nicht zu wenig sein. Eine hohe Technik. Und dann am Liang-Fluss, wo wir auch voriges Jahr gewesen sind, einfach noch ein paar schöne Bilder vom Liang-Fluss und von dem steinernen Wald in Kunming. Und da will ich die letzte Story erzählen, wie ich Steffi kennengelernt habe. Vielleicht merkt ihr daran auch, dass ich auch so den Eindruck habe, auch Gott wollte, dass ich diesen Trip dort gemacht habe. Steffi nimmt, ein junges Ehepaar nimmt mich mit in eine christliche Hausgemeinde. Wir fahren dann lange durch Peking, lassen das Auto dann an einem umzäunten Wohngebiet, ein sehr schönes Wohngebiet, stehen, gehen durch die Sicherheitsschleuse. Das ist in jedem Wohngebiet in den großen Städten so. Das ist nicht gegen Ausländer oder gegen Christen, sondern das ist hauptsächlich gegen Diebe und gegen Hausierer und so, dass die Reicheren in diesem Wohnviertel sicher wohnen können. Wir gehen da durch, unbehelligt, gehen dann um drei Häuserblocks herum und hören aus einer Erdgeschosswohnung singen, christliche Lieder, Anbetungslieder, ganz ähnlich wie bei uns. Und da frage ich die beiden, ist das nicht gefährlich, ihr als Hausgemeinde, habt ihr Fenster offen? Und da sagten die, nein, der Einzige, der uns verklagen kann, ist der Nachbar wegen Ruhestörung. Und der wird uns nicht verklagen, der ist selber Christ. Sie sind, sagte sie damals, vor 3 Wochen alle verhaftet worden, wurden ihre Autos konfisziert, alles wurde auseinandergenommen, sie mussten alle Taschen ausleeren. Und weil man kein ausländisches Schrifttum gefunden hat, haben sie ihre Autos zurückgekriegt und sind am nächsten Morgen alle wieder entlassen worden. Es war also nur eine Razzia. Aber sonst sind sie unbehelligt. Und dann sitzen sie dort auf dem Betonfußboden. Nur 3 oder 4 Frauen sitzen auf einer Decke, singen eine ganze Weile, dann gibt es eine Verkündigung. Und dann kommt das Spannende. Jeder in der Reihe, reihum, muss etwas zu diesem Bibeltext sagen. Welche Erfahrung er damit hat oder was es ihm sagt, was ihm neu aufgegangen ist, fand ich eine tolle Methode. Ne? Nur war das jetzt so, wenn die Chinesen dann so schnell sprechen, hatten die beiden größte Probleme, mir das ins Englische zu übersetzen. Und ich hatte auch Probleme, ihr Englisch zu verstehen. Chinesisches Englisch. Jedenfalls die anderen merkten, Kommunikation, das klappt nicht mehr. Und da rückte auf der anderen Seite eine junge Frau, eben diese Steffi, und übersetzte mir plötzlich alles in einwandfreiem Deutsch. Und hinterher habe ich sie dann gefragt, ja, sag mal, warum kannst du so gut Deutsch? Und sagt sie, ja, ich habe das studiert und ich übertrage so die Betriebsanleitungen von den deutschen Maschinen ins Chinesische, damit unsere Arbeiter damit umgehen können. Bloß jetzt mal so zwischendurch nochmal auf dem Li-Fluss hier. Ich habe dann einen Privatmann mal gebeten, mich mit seinem Boot hier rumzufahren. So eine große Touristentour war mir einfach zu teuer. Und er hat gesagt, ja, das ganze Boot ist dahin. Und überall, wo ich fotografieren wollte, hat er den Motor gedrosselt und so. Und sagt, du kannst dich überall hinsetzen. Habe ich gedacht, ja, warum nicht? Da habe ich mich dann vorne drauf. Und dann kamen die großen Touristenboote vorbei. Ne? Und dann die Japaner und die Koreaner, klick, klick, die Amis. Und ich gehe jetzt über die Leinewände dieser Welt als der Prototyp des Individualtouristen. Und jedenfalls sagt sie, ja, das haben wir, ich gehöre zu dieser Hausgemeinde. Und dann sagte sie, willst du auch mal wissen, wie es uns als Hausgemeinden so geht? Na, selbstverständlich. Und dann kam einer dazu, der kam vom Lande und hat auf dem Lande so eine Hausgemeinde geleitet. Und er sagt, das größte Problem ist, wir haben keine Theologie. Wir haben zwar die Bibel, aber wir kommen sehr oft an Grenzen. Wir verstehen es nicht ganz, denn wir kommen ja nicht aus dieser Tradition des jüdischen Volkes. Und da sind wir auch sehr oft anfällig für sektiererische Gedanken. Also wenn zum Beispiel von ewigem Leben in der Bibel steht, dann kommen ja unsere Chinesen und sagen, haben wir immer schon gewusst, die Ahnen leben weiter, dann opfern wir den Ahnen. Nein, das ist nicht so, das steht nicht in der Bibel. Ja, aber wie soll's denn? Ja. Also so, solche ganz, ganz normalen Probleme. Uns fehlt theologische Lehre. Und da, ich weiß nicht, ob ihr das so verstehen könnt, nachempfinden könnt, plötzlich kriegte ich von Gott so bing, so eine Idee. Ne, so, so. Und da habe ich zu der Steffi gesagt, du pass mal auf, du kannst so gut Deutsch. Wir haben in Berlin ein Mission-Center, eine Ausbildungsstätte für Ehrenamtliche und da kommen Osteuropäer aus allen möglichen Ländern. Die einzige Bedingung ist, dass die Deutsch können. Und natürlich Deutsche kommen da zusammen. Wenn du Lust hast, ich lade dich ein, komm aufs Mission Center. Ich bezahle dir das, ich sammle Geld mit meinen China-Vorträgen und komm. Und da sagte sie nur, Albrecht, das wäre der Traum meines Lebens, aber da muss ich erst meinen himmlischen Vater fragen. Also schon das Denken, ne? Dann haben wir E-Mail-Adressen ausgetauscht und dann eines Tages kam eine E-Mail, Albrecht, ich komme. Ich habe grünes Licht von Gott, ich komme. So, jetzt müsste man das Visa beschaffen, 7 Monate. War nicht ganz einfacher, damals war noch Fischer Außenminister und naja, der hat es mit dem Visa nicht ganz so genau. Wunderbar für mich, für uns. Wir haben das also hingekriegt, dann haben wir das zugeschickt und dann kam eine E-Mail zurück, Albrecht, ich kann nicht kommen. Mein Betrieb wollte mich freistellen für die 7 Monate, aber sie machen es nicht. Und wenn ich jetzt gehe, verliere ich meinen Arbeitsplatz. Albrecht, was soll ich machen? Was antwortest du auf so eine E-Mail? Da habe ich dann zurückgeschrieben, Steffi, oder Li Nan heißt sie eigentlich. Li Nan, ich kann dir das nicht sagen. Ich bin nicht in deiner Umwelt. Aber du hast mit Gott schon so viele tolle Dinge erfahren. Vertraue ihm, er wird einen Weg wissen. Und dann haben wir kräftig gebetet, hier in Deutschland. Und Steffi sicher auch. Und eines Tages, ich war gerade auf dem Missio-Sender. Immer so von Montag bis Mittwoch habe ich dort Unterricht gehabt. Nicht jede Woche, aber so. Ne? Gerade in dem Zeitpunkt. Dienstag kommt ein E-Mail aus Peking. Lieber Albrecht, ich komme am Mittwoch 21.45 Uhr in Berlin-Tegel an. Holst du mich bitte ab, deine Li Nan. Und dann sind wir mit der ganzen Missio-Mannschaft dahin. Großes Schild geschrieben, herzlich willkommen, natürlich auf Chinesisch. Das ist der steinerne Wald hier. Und dann kam sie an mit ihrem Köfferchen. Und dann war das ein solcher Gewinn für das Missio-Sender, dass die heute noch davon reden. Und auch für die Gemeinden, die dann im Praktikum besucht haben. Der einfache, tiefe Glaube dieser jungen Frau. Und die hat natürlich eine Menge an methodischen Dingen gelernt. Ne? Das war großartig. Und wenn wir jetzt in China sind, dann führt sie uns, dann übersetzt sie uns und dann ist sie natürlich ein sehr guter Anlaufpunkt für uns alle in China. Gottes Wege auch so selbst 12.000 Kilometer entfernt. Ne? Ja, das muss ich jetzt noch dazu sagen, ist richtig. Die hat also dann einen Kompromiss mit dem Betrieb gemacht, dass sie zwar jetzt nicht mehr arbeitet, aber sie zahlt ihre Sozialversicherung weiter, also so eine Art Sozialversicherung weiter, in den Betrieb ein, sodass sie also nach den 7 Monaten das Recht hat, wieder dort anzufangen. Wie unbezahlt beurlaubt, aber den Arbeitgeberanteil sozusagen, den musste sie aufbringen, dass der Betrieb sie weiterführt. Hat aber dann nach einer gewissen Zeit auch die Stelle gewechselt und arbeitet jetzt in einer Manager-Qualifizierung. Wirklich so, machen so Manager-Schulungen in allen möglichen Manager-Fächern. Aber am Abend isst man dann miteinander. Dann lädt man die Direktoren ein und man geht zusammen schön essen. Und dann ist es ihre Taktik oder überhaupt die Taktik dieser Organisation, dass sie dann am Abend plötzlich über den Glauben reden. Und wenn sie dann sagen, wir sind Christen, dann fragen die anderen nach, wieso und was ist da und warum ist das so anders und die Christen, die haben ja auch so viel Negatives gemacht und was ist das mit der Bibel und so. Und schon sind sie mittendrin im Gespräch. Und so kommen Manager heute in China zum Glauben. Und da ist Steffi Li Nan dort genau an der richtigen Stelle. Völlig klar. In einem Missionseifer geht die also so auf die Menschen los. Als wir jetzt auf dem Schiff waren, war sie ja auch mit dabei. Ne? Hat die also einen unter diesen Jugendlichen länger mit ihm geredet und hat dann auch mit ihm gebetet. Ja, und sagt, jawohl, wenn du das willst, zu Jesus zu gehören, dann beten wir jetzt zusammen. Das hat die also drauf. Wo geht China hin? Das ist die große Frage. Politisch, wirtschaftlich, militärisch eine Gefahr für die Welt, sage ich einfach so. Aber was ist mit den Menschen? Unter den Menschen gibt es 80 Millionen Christen. Und das ist für so ein Land schon ein ganz prächtiger Prozentsatz. Es gibt nur 70 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei. Es sind bereits mehr Christen. Und sie können das Land verändern. Das sage ich als einer, der aus der DDR kommt. Sie können das Land verändern. Beten wir für die Christen, für die in den offiziellen Kirchen, für die in den Untergrundkirchen. Beten wir dafür, dass sie Freiheit bekommen und dass sie ihre Freiheit, die sie jetzt schon haben, richtig nutzen. Dass sie gesegnet sind. Ein Segen für dieses Milliardenvolk und ein Segen für die Welt.